Herzlich willkommen zum Pitta-Podcast, der Tresentalk. Wir haben heute übrigens Jubiläumsfolge, es ist die 5.
Yeah!
Ja, dazu haben wir einen Gast. Dann sag mal, wer und warum du unser Gast bist.
Ich bin Rod Usher von The Other, der Sänger. Und ich hoffe, ich bin hier zu Gast, weil ich ein begnadeter Musiker, attraktiver Frontmann und Sänger einer der bekanntesten, geilsten, gruseligsten Bands der Welt bin. Wahrscheinlich aber auch nur, weil Andy von Pitcher und ich uns gut verstehen und das irgendwie freundschaftlich verbandelt ist.
Und weil du auch Jubiläum hast. Oder hattest, ne? Hattest.
In der Tat. Also ich habe Geburtstag gehabt gestern, ganz genau. Bin 29 geworden, wie immer.
Ja.
Genau, ne? vielen Dank. Dazu ist es unser gefühlter... es ist unser 4. Gig. Es könnte aber auch unser 5. sein. So wie eure 5. Folge. Und es ist das 4. Mal in ausverkauften Haus. Das ist auch quasi ein Jubiläum. Also da passen so ein paar Sachen einfach zusammen heute, würde ich sagen.
Ihr habt ja eine ganz besondere Beziehung zum Pitcher tatsächlich. Ihr seid direkt im ersten Jahr aufgetreten und ich weiß gar nicht, ob du es wusst. Weißt du, dass ihr die erste Band wart, bei der der Laden ausverkauft war tatsächlich?
Ich wünschte, ich könnte jetzt so überrascht tun, aber leider schon, okay. hat mir der Andi das eben schon gesagt.
Boah, ich habe ihn noch gefragt vorher als Recherchegrund und dann hat er es verpetzt.
Ja. Ah. Aber in der Tat, ich wusste es vorher nicht, ich war wirklich sehr überrascht, weil jetzt ist der Pitcher natürlich eine absolute Institution. Ich war selbst noch bei TV Smith hier und natürlich war, bis auf das Konzert, wo ich war, weil es sonntags um 13 Uhr war alles andere ausverkauft. Also das ist ja jetzt... Gang und gäbe hier, aber ich fände es schön, wenn hier so eine kleine Plakette wäre mit die Ersten, die es geschafft haben oder sowas.
Das werde ich dem Andi dann mal stecken,
auf jeden Fall. Gut.
Das heißt aber auch, ihr seid ja schon auch ein bisschen länger unterwegs tatsächlich als The Other. Ihr habt ja vorher angefangen als klassische Misfits-Coverband und euch dann weiterentwickelt. Jetzt könnte man natürlich die total clevere journalistische Frage stellen, hast du damit gerechnet, dass es so lange gehen wird mit The Other? Aber ich glaube sogar, hast du vielleicht sogar, oder?
Ich habe ja gerade von meinem 29. Geburtstag gesprochen, das war ein bisschen gelogen, sonst würde die Antwort nicht funktionieren.
Ihr habt doch mit 13 angefangen.
Ja, genau. Ja, in der Tat machen wir den Spaß jetzt schon 18 Jahre, ne? Wir sind jetzt volljährig geworden und nein, ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass das so lange geht. Ich habe gehofft, wir würden Weltruhm haben und es wird so lang gehen, weil dann das eine bedingt oft das andere, aber trotz... ausbleibenden Weltruhm sind wir halt so noch da, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht und in der Tat, wir spielen ja auch Amerika, England, Russland und so weiter. Uns werden viele Dinge ermöglicht oder wir erarbeiten sie uns und jedes Mal ist es halt wieder so ein Ansporn, ne, wenn wir dieses Jahr wieder Wacken spielen, Summer Breeze oder was weiß ich, hier im Pitcher und der Laden ist voll, dann sind das so schöne Sachen fürs Herz und dann sagst du, na klar, machen wir das weiter. Auch wenn es schon manchmal kurz davor war, nicht mehr weiterzugehen.
Wie ist das denn, wenn man dann wirklich so ins Ausland geht? Dann ist ja viel Organisation im Vorfeld erforderlich, auch finanzieller Hinsicht. Also bekommt ihr das voll finanziert oder ist da auch ganz viel Idealismus bei?
Also das ist wirklich DIY, do it yourself. Ne? Unsere erste Amerika-Tour haben wir noch über MySpace gebucht und da einfach wirklich, dieses Horrorpunk-Ding ist ja schon ein Netzwerk. Ne? Das ist sehr stark in Deutschland, sehr stark in Amerika, Schweden, England, aber wirklich so da Deutschland und Amerika hat da eine gute Connection, gerade an der Westküste, deswegen waren wir auch zweimal da. Jetzt haben wir das so ein bisschen über Facebook gemacht und ein Fan von uns hat quasi eine Booking-Agentur gegründet und uns rübergeholt. Nichtsdestotrotz mussten wir alles selber vorher buchen, die Flüge, den Bus, wir haben alle Hotels vorher gebucht. Also wir sind schon bestimmt mit, ich sag mal, 10.000, 15.000 Euro in Vorleistung, eher 15.000 Vorleistung getreten, aber ich kann wirklich mit Stolz ehrlich sagen, wir haben alles und mehr zurückgemacht durch Eintritt und speziell Merch-Verkäufe. Ja, auch wenn es immer dieses eine Konzert gibt, wir lachen immer drüber, 6 Zuschauer in Reno, davon waren 3 Obdachlose, die umsonst reinkamen, ja, aber dafür gab es dann halt immer die 300 im Whiskey A Go Go und die 300 in Denver, das hat sehr gut funktioniert und wir wollen da auch wieder hin.
Jetzt bekomme ich gerade Ehrfurcht, weil ihr habt im Whiskey A Go Go gespielt, das ist natürlich ein legendärer Laden, jeder Rockfan hat davon gehört. Wie kam es dazu, dass ihr da gespielt habt? Hat das der Typ, der euch da gebucht hat, klar gemacht? Oder gab es da irgendwelche Connections?
Das war auch wieder genau so ein Horrorpunk-Family-Ding. Okay. Der hat halt eine lokale Horrorpunk-Band gefragt. Und die haben beim Whiskey A Go Go gesagt, pass auf, wir stellen hier so eine Art Horrorpunk-Festival zusammen. Am Ende haben da 6 Bands gespielt. Wir waren der Headliner. Alle anderen waren mehr oder weniger Locals. Ja, und das hat dafür gesorgt, dass 6 Bands natürlich dann die Werbetrommel gerührt haben und das dann auch wirklich gut voll war. Also von voll reden wir halt, also haben auch schon Kiss noch vor einem Jahr nochmal ein Secret Gig gespielt und sowas. Also wir reden nicht davon, dass die 1000 Leute ja sonst hingehen. Es war aber schön.
Ja. Jetzt so ein ganz subjektives Ding. Als ich euch damals entdeckt habe, klingt so großkotzig, aber als wir uns das erste Mal begegnet sind, als ihr noch die Misfits-Coverband wart, die Ghouls damals und dann zu The Other wurdet, da hatte ich das Gefühl, weil ich war jünger und war tiefer drin, dass die Horrorpunk-Szene stärker und aktiver war, als sie es jetzt ist. Ist das jetzt nur so ein Eindruck? Hat die sich eigentlich gar nicht verändert oder ist das so ein bisschen zurückgegangen?
Nee, da legst du den Finger ganz klar in die Wunde, das muss man sagen. Also früher war das, dadurch, dass ich ja auch das Label Fiend Force Records hatte, wo sehr viele der bekanntesten Protagonisten natürlich drauf waren, hat man sich gegenseitig unterstützt. Dann kam der Punkt, dass jeder gemerkt hat, okay, wir werden bekannt, wir können eigene Touren spielen, wir spielen eigene Festivals. Und dann haben viele Bands ihr eigenes Ding gemacht. Mhm. Und ich will jetzt mich nicht beklagen, aber ich habe immer so eine Zeit versucht, das Ganze noch aufrechtzuerhalten. Das funktioniert dann aber nicht, wenn der Familiengedanke irgendwann weg ist. Und in der Tat, also wir kennen uns alle noch, ne? Wir sind alle in Kontakt. Wir spielen oft mit den Bloodsucking Zombies, wir spielen oft mit den Crimson Ghosts und so. Jetzt gerade sind wir mit einer bekannten amerikanischen Band in Kontakt, die sich reformiert über gemeinsame Dates in Deutschland. Aber es ist nicht mehr so wie früher, das muss man sagen.
Übrigens gerade ein sehr spooky Moment, als Pitcher Andy den Kopf durch den schwarzen Vorhang steckt und man nur seinen Kopf sieht.
Und aussah wie Fester.
Außer wie Fester von der Addams Family.
Und wenn ich gerade Quatsch geredet habe, das war nur, weil ich so fasziniert war von dem kahlen Kopf, der plötzlich hier durch den Vorhang kam.
Das ist krass. Ja, aber du hast erzählt, es hat sich halt so ein bisschen verändert, aber ich sag mal so, Pitcher ausverkauft, bei einer Unplugged-Show muss man dazu sagen am heutigen Abend. Die Fanbase ist ja nach wie vor tatsächlich da und naja, mittlerweile, ihr habt ja auch weitere Projekte, da kommen wir gleich noch drauf, aber die Fanbase in Deutschland ist immer noch da und aktiv, oder?
Also natürlich, als wir gemerkt haben, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, haben wir verstärkt darauf gesetzt, uns auch artfremd bekannt zu machen. Und es kamen halt viele Anfragen von Wacken, Full Force, wie sie alle heißen. Also wir sind sehr stark in der Gothic-Szene. Mhm. Und das ist halt unser Glück, dass wir verschiedene Subkulturen ansprechen, die dann zu den Gigs kommen. Das heißt, wir sind nicht so festgelegt auf die winzig kleine Horrorpunk-Szene, sondern es kommen halt auch immer eine Handvoll Metaller, eine Handvoll Goten und eine Handvoll Punker. Und dann sind es halt schon ein paar Leute mehr. Und dadurch haben wir es halt auch geschafft, so lange zu existieren, denke ich. Ich glaube, das war vielleicht ein nicht gewollter, aber ein schöner Zufall.
Ja, ist aufgefallen. Buntes Publikum heute, sehr gemischt und alle sehr früh da. Das ist ja nicht immer so hier.
Ich verstehe das auch nicht. Wir sind doch so eine junge Band. Wir müssen noch ein verdammt junges Publikum ziehen. Ja,
ja, ich habe immer so gedacht, die müssen alle früh nach Hause wieder.
Ja, ich habe gedacht, wir ziehen nur 18-jährige Gothic Girls und dann gucke ich mich um und ja.
Aber die sind auch da.
Die sind in der Tat auch da. Ja, und ich hoffe, dass ich nachher noch mit denen ein bisschen feiern kann. Ja.
Und das ist auch was Faszinierendes. Ich habe eines der letzten Konzerte, das ich von euch gesehen habe, ist schon was länger her, auch hier in Düsseldorf. Da war ich so erstaunt, dass die erste Reihe immer noch 18 ist. Und das ist ja heute auch wieder so. Also ihr schafft es also irgendwie immer wieder, neue, junge Leute zu ziehen irgendwie. Weißt du, woran das liegt? Wie kommt das?
Ich glaube,
das ist das Geheimnis.
Ja, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass wir uns schminken und die nicht wissen, wie alt wir wirklich sind.
Okay.
Ich glaube aber auch, es könnte auch doch die Szene sein. Also ich war vor zig Jahren mal bei den Misfits in Bochum. Ich war jetzt da, weil die Broilers Vorband waren irgendwann lange her. Und da war nämlich auch ein sehr junges Publikum. Also ich war da so Mitte 20 und ich war schon mit die Älteste. So, also natürlich gab es auch Ältere, aber es war sehr jung. Das ist mir da aufgefallen. Und es war ein sehr mainstreamiges Publikum.
Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass diese Horror-Punk-Szene oder das Ganze einen gewissen Appeal hat, weil es ist natürlich düster, da bist du ein bisschen mit der Teenage-Angst irgendwie konfrontiert. Dann kommt aber auch Style dazu, weil die Leute sind natürlich, die sehen nicht aus wie irgendwie, kommen nicht aus der Mülltonne, sondern die wissen schon ganz genau, wo die Nieten hingehören. So, alle sind irgendwie schön zurechtgemacht irgendwie, dann sind die Songs catchy, aber düster. Da kommt halt viel zusammen, was Leute anspricht, die nicht das große Geholze wollen, aber auch nicht, dass ich weine jetzt hier nur zu getragenen Sounds, sondern es ist Partymucke, aber mit Style. Und du hast keine Assis. Also ich glaube, es kommt sehr viel zusammen, wo eine junge Zielgruppe sich wiederfindet in einer gewissen, in einem Weltschmerz, aber den auch gerne wegsaufen.
Ja, man kann ziemlich easy mitsingen auch bei Horrorpunk tatsächlich. Ich habe irgendwann mal, ich glaube, es war im StudiVZ, mal geschrieben bei Musikgenres Horrorpunk und in Klammern, ich mag gern Oho singen. Das ist ja bei jedem zweiten Song kann man, auch wenn man ihn gar nicht kennt, spätestens ab dem Refrain weiß man, wo man Oho mitsingen kann. Und das ist ja ziemlich geil bei der Musik auf jeden Fall.
Das höre ich natürlich gerne. Wir lassen uns auch gerne vorwerfen, dass wir immer catchy Refrains schreiben. Das Wo-Wo versuchen wir natürlich ein klein bisschen weniger inflationär zu benutzen, ja, wie auf den ersten Alben. Aber natürlich, wir kommen aus, oder ich speziell, ich schreibe ja nun mal die Vocal Lines und die Texte, komme aus den 80ern. Und wenn Motley Crue, Kiss, Bon Jovi, wie sie alle heißen, der Refrain muss zünden, ja? Alter, komm schnell zum Refrain und mach, dass der im Kopf bleibt die ganze Woche. Und genau das ist unser Credo, weil natürlich kannst du immer mal einen ruhigen Song machen, der ein bisschen eindringlicher ist und so. Aber ey, für mich muss ein Refrain einfach direkt in den Kopf gehen. So.
Zum Thema Kind der 80er würde ich jetzt gerne irgendwie einen alten Schnappschuss aus dem Familienalbum von Rod Usher rausholen. Du hast Tennis gespielt damals, habe ich gehört.
Oh, jetzt kommen wir ans Eingemachte. Du.
Jetzt kommen die Recherche-Dinge aus den gut unterrichteten Quellen.
Ja.
Ich hörte, du hast damals Tennis gespielt.
Ja, ich war zweimal Leichlinger Stadtmeister. Das wollen wir hier nicht unterschlagen. Einmal dritter Bergischer Meister.
Okay, ja, aber...
Aber da gab es noch keine Groupies.
Nee, eben, da gab es auch noch keine Social Media und kein Internet. Ja, deswegen gibt es die Fotos wahrscheinlich nur im Familienalbum bei euch zu Hause.
Ganz schön weiß auf dem Tennisplatz.
In dem Club, wo ich war, durfte man wirklich nur weiße Klamotten tragen. Ja, in der Tat. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine gewisse Phobie ausgelöst hat, deswegen trage ich nur noch schwarz.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Konntest du damals im KISS-T-Shirt auf den Tennisplatz gehen?
Also der weiße Sport, ja, der hat mir scheinbar wirklich zugesetzt. Aber in der Tat hat er mir so zugesetzt, dass ich direkt nach meinem Abi, ich habe in der Tat drittes Abifach oder viertes Sport gehabt mit Schwerpunkt Tennis. Da habe ich auch 15 Punkte dann gemacht und direkt danach habe ich den Schläger an die Wand gehangen und habe ihn nur noch zweimal besoffen im Urlaub angerührt.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, Horrorpunk, eure Basis ist ja auch durchaus die Misfits tatsächlich. Da gab es ja jetzt die Reunion-Shows der Misfits in den USA. Hast du davon eine Show zufällig sehen können? Was hältst du von der ganzen Geschichte? Ist das cool oder ist das nur Geldmache? Also ich hätte es gerne gesehen, ehrlich gesagt.
Also ich wäre auch super gern rübergefahren. Was mich daran gehindert hat, ist ehrlich gesagt die Eintrittspreise von über 200 bis hin zu sonst wo. Das fand ich ein bisschen fies. Ich hätte vielleicht ein paar Connections anzapfen können, aber dann bezahlt es noch die Flüge und alles. Aber in der Tat, ich hätte es gern gesehen. Man muss sagen, ich habe Glenn Danzig zusammen mit Doyle zusammen schon gesehen auf dem Wacken und auf dem Hellfest. Und da haben sie ja ein halbstundes Misfits-Set gespielt. Dann muss man sagen, dass Jerry Only und ich und damals mein Kompagnon bei Fiend Force Records eine Historie hatten, die nicht von Sympathie geprägt war an einem Zeitpunkt. So dass ich, auch wenn das lange her ist, so dass ich glaube, das ist alles okay, aber so dass ich jetzt gesagt habe, ja, jetzt ist noch Jerry dabei und dafür kostet plötzlich 1000 Euro so ungefähr, dann habe ich drauf verzichtet. Aber ey, Hammer, super geil. Danzig ist ein Künstler. Ich finde es super, dass er Madison Square Garden voll macht. Da habe ich mal Kiss gesehen. Mhm. Also Misfits spielen jetzt in dem Laden, wo ich Kiss gesehen habe.
Geil.
Also das ist der Wahnsinn. Und ich gönne es denen von Herzen, gar keine Frage. Und Adis, kurzer Exkurs noch. Ich habe Glenn mittlerweile ja 7-mal interviewt. Und bei jedes Mal habe ich die Frage gestellt. Any chances for a reunion? Und entweder er war sauer, hat gesagt, no fucking way, oder er hat mich ausgelacht.
Mhm.
Ja, und das letzte Mal war ungefähr 3 Monate, bevor die erste Reunion-Tour angekündigt wurde.
Ja, aber die Wacken-Show damals, die habe ich ja auch gesehen, das war ja mega geil. Also Danzig spielt eine halbe Stunde Danzig-Set und dann kommt auf einmal Doyle auf die Bühne und es
wobei, das war im gleißenden Sonnenschein natürlich.
Richtig.
Beim Hellfest war es in einem kleinen Zelt irgendwie im Dunkeln nachts, da hatte ich Tränen in den Augen. Also wirklich, da habe ich ein Tränchen vergossen.
Wie ist er? Ich meine, ihr spielt ja dieses Jahr wieder in Wacken, hast du vorhin gesagt. Ihr seid jetzt ja nicht die absolute Wackenband, wobei Wacken sich ja auch total geöffnet hat, was Styles angeht und so weiter. Seid ihr da noch immer so ein bisschen Fremdkörper oder seid ihr da absoluter Teil der Wackenfamilie mittlerweile?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe mich nie da als Fremdkörper gefühlt, weil wir auch die letzten Male auf der recht großen Wet Stage gespielt haben und du weißt ja selber, du standst ja vorne, ich habe dich ja gesehen.
Ja,
das war 2000. 2016, mhm, genau. Und das war halt rappelvoll, das Zelt. Ne? Du guckst da, ich weiß noch genau, wir gucken hinter Vorhang durch und unser Drummer sagte, oh Mann, ich sag, was denn, keiner da? Und er sagte, doch, alle. Ja, das war der Moment, wo wir wirklich so, ne? Und deswegen fühlt man sich als Teil von Wacken und ich bin, seit wir das erste Mal 2010 da gespielt haben, jedes Jahr da. Ich werde netterweise eingeladen auch und ich liebe es da. Aber natürlich werden wir niemals da mit Motley Crue, gut jetzt, oder Alice Cooper hinter der Bühne saufen. Das wird da hinter der Hauptbühne, das wird nicht passieren. Ja.
Wobei ihr mit Alice Cooper schon gesoffen habt, ich war dabei.
Ja, also wir haben gesoffen, Alice nicht.
Alice nicht, richtig. Das war krass. Weil Alice Cooper, es war Backstage in Bonn. Ich hatte The Other damals begleitet. Und das war das Krasse. Es war im kompletten Backstage absolutes Rauchverbot, weil Alice es absolut nicht mag, wenn in seiner Nähe geraucht wird. Der war total nett und charming und der alte, coole Typ tatsächlich. Aber das war schon ein bisschen crazy, aber war nett. Es war sehr geil. Werde ich nie vergessen.
Er kam frag bei uns, ich mich? Ach, sorry. Ja, er kam bei uns rein und sagte, hi, I'm Alice. Und wir haben natürlich alles ausgepackt, zum Signieren Fotos gemacht und so. Und der war super.
Ja. Ja.
Ich frage mich, wie er es dann mit Johnny Depp auf Tour ausgehalten hat.
Ich glaube, dass Alice eine hohe Toleranz hat.
Das glaube ich auch. Ich glaube,
muss er haben, wirklich. Der umgibt sich halt mit Leuten, die hart feiern können. Ich glaube allerdings auf der Gegenseite auch, dass die Leute so viel Respekt haben vor Alice, dass die in seiner Gegenwart sich sehr zurückhalten.
Und er ist wirklich ein charming old man, kann man nicht anders sagen. Der ist nett, der ist höflich.
Und auch wenn er der ist natürlich hier gottesfürchtig, ist wahrscheinlich, wir wissen es nicht, was auch gut ist, Republikaner. Aber er hält damit so hinter Berg und ist ein guter Mensch zu allen. Egal, wo du herkommst, welche Hautfarbe du hast. Und das ist das Geile an ihm. Und deswegen ist mir scheißegal, ob der Trump gewählt hat oder nicht. Der ist einfach ein liebenswürdiger Mensch.
Ja. Du hast es vorhin ganz am Anfang schon mal angeschnitten. Es gab auch Phasen in eurer Bandgeschichte, wo du sagst, da standet ihr kurz vor der Auflösung. Hast du ja vorhin auch ganz, ganz offen gesagt. Wie habt ihr es geschafft, dann doch noch die Kurve zu kriegen und halt nicht alles reinzuschmeißen? Weil ihr hattet ja auch viele Besetzungswechsel eine Zeit lang und so weiter. Wie habt ihr es geschafft, da wieder neuen Mut zu kriegen?
Besetzungswechsel ziehen sich wirklich durch unsere 18 Jahre. Das liegt teilweise daran, dass die Leute natürlich nicht davon leben können. Es ist viel Aufwand, viel Energie, viel privates Geld, was man reinsteckt und was man zurückkriegt, ist ein klein bisschen Ruhm, ein paar Frauen, aber kein Geld. Dementsprechend, also ich kann wirklich sagen, dass wir froh sind, dass wir halt jetzt eine Besetzung schon sehr lange haben. Allerdings ist ein altes Mitglied, also Aaron, ist jetzt wieder dabei. Ich glaube, dass wenn man einmal auf einer großen Bühne gestanden hat, dann will man das gerne häufiger. Und da haben die Jungs genauso Spaß dran wie ich. Aber dann kommt man an den Punkt, wo es vielleicht mal irgendwie stagniert. Mhm. Und das ist der Punkt, wo man alles hinterfragt. Kommt dann aber wieder was, dann kommt jemand Neues in die Band, man schreibt geile Songs, dann kommt das Album, dann kommt wieder eine Tour, die super läuft, dann denkst du, geil, gut, dass wir weitergemacht haben.
Ja. Ich hab auch noch Danke, Andi. Wir müssen aber uns, weil Andi sagt nie was im Podcast, deswegen müssen wir indirekt aber quasi über ihn reden.
Kölsch nehme ich trotzdem.
Ah.
Der Andi fragt netterweise, ob wir was trinken wollen.
Ich glaube, dass das Thema Kölsch, ich wollte es eigentlich vermeiden, Thorsten. Jetzt hast du damit wieder angefangen, weil du da in dieser komischen Stadt im Süden lebst. Nein, aber genau, das ist halt die Sache. Und ihr findet euch immer wieder neu. Ihr habt ja schon Comic rausgebracht. Und jetzt aktuell ist ein Hörspiel in Arbeit. Du hast ja fleißig gepostet und ihr habt da ja geile Gäste dabei. Dr. Marc Benecke, ihr habt Micha Rein von In Extremo dabei, Mille von Creator.
Ich ahne, wo die Reise hingeht jetzt.
Jetzt ist halt die Frage, ey, also, wie kommst du an die Leute?
Ich meine, du kennst jetzt Conny Dux und wir kriegen plötzlich die Kurve.
Auf Conny Dux wäre ich als nächstes gekommen, okay. Tatsächlich.
Wie komme ich an die Leute? Ich habe viel Glück durch teilweise andere Leute, so ein Mille zum Beispiel. Mhm. Ja, Mille und ich kennen uns jetzt wirklich sehr lange. Das kam durch The Spook.
Ja.
Die sind Essener. Mille hat die produziert. Ich habe Fiend Force geleitet, habe Mille kennengelernt. Wir haben uns super verstanden. Ich habe ein Magazin namens King Cats gemacht. Gott. Mille fand das cool. Ich habe ihn interviewt. Er war auf der Release Party. Blablabla. Wir haben uns einfach blendend verstanden. Ich halte Mille für einen der sympathischsten, coolsten, ehrlichsten, besten Typen, den die ganze Metal-Szene zu bieten hat, und freue mich wirklich, dass so jemand dann wiederum, zum Beispiel einem Michael Rein von In Extremo, dann sagt, hör mal, klar kannst du das mit dem Thorsten machen, das ist ein netter Typ hier, das ist kein Scheiß und so, ne? Und so zieht das dann quasi. Anna von Rosenstolz, auch ein Beispiel, ja. Da war der Ex-Mann von ihr, fand uns cool, sie stieß dann auf uns und dann sind wir in Kontakt geblieben. Ich glaube, es liegt daran, wie man sich anderen gegenüber gibt und verhält und miteinander klarkommt. Und ich, ja.
Und Dr. Marc Benecke, Szene bedingt.
Ja, wir spielen ja oft am Amphi, da ist er ein Moderator, dann trifft man sich halt, er ist auch Kölner zum Beispiel. Da sind so viele Berührungspunkte, auch wenn er eigentlich mehr der Elektriker ist, was Sound angeht, muss man sagen. Also der hört Sachen, die ich nicht mit der Pinzette anfangen würde, was in seinem Genre. Da. Aber trotzdem, wir verstehen uns wirklich gut. Ich finde ihn auch wirklich absolut Hammer. Ganz kleiner Exkurs wieder, als er die Sachen für unser Hörspiel eingesprochen hat, hat er die ganze Zeit, also der nutzt die sozialen Medien wie kein anderer, ne? Die ganze Zeit das Handy und am Filmen und am Moderieren und so weiter, sodass sogar mir die Sprache weggeblieben ist. Und wow. Er immer bla 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 bla, Thorsten, was tust du dazu? Ich mach, ja. Also Marc ist auch echt ein guter.
Dann kommen wir jetzt zu dem anderen Gast in eurem Hörspiel, nämlich der weltberühmte Conny Dux. Das Schöne ist, du hast es so schön beschrieben mit Erwachsenenunterhaltung.
Ja.
Conny Dux, Erwachsenenunterhaltung, kennst du Conny Dux, Claudia?
Nein.
Kennst du Videorama?
Nein.
Aber Pornografie sagt dir was?
Das sagt mir was.
Und Conny Dux war ein ganz großer Pornostar um die Jahrtausendwende rum, möchte ich jetzt mal
sagen.
Ist er immer noch?
Immer, er ist nicht nur... Er war
ist ein Mann.
Ja,
wir
ja.
Wir leben genau. von einem genau. Mann.
Ja, ganz
Conny
genau.
Dux, berühmt, die Spermaklinik war sehr, der Auftritt, der mir am meisten hängen geblieben ist, wo er diese berühmten Worte am Ende sagt, mein Sperma, das ewige Leben.
Er ist der Hammer.
Er bumst am Ende Gina Wild, die Krankenschwester, die Spermaproben sammeln muss für die Formel des ewigen Lebens. Und dann hat Conny Dux am Ende sein Sperma in der Hand und sagt, mein Sperma, das ewige Leben. Das ist der Endsatz dieses Films. Sorry an alle Freunde, die ihn noch sehen wollten, dass ich gespoilert habe. Aber am Ende findet er die Formel.
Also ich würde auch sagen, man kennt natürlich auch die Filme, jetzt wird schmutzig, Teil 1 bis 4, wo er mitgespielt hat. Und ich muss jetzt auch spoilern, es wird wirklich schmutzig.
Ja, richtig. Ja. Ich habe allerdings Teil 4 nicht mehr gesehen.
Ja, irgendwann war die Geschichte auch erzählt.
Ja. Aber die Titel sind nicht Porno-Ping-Pong geeignet.
Nein, sind sie nicht. Sind zu
harmlos. Auch schöne Geschichte. Dadurch kenne ich ja Joko und Klaas, weil die mit MTV damals bei uns anstanden. Ich habe ja in der Branche mal gearbeitet und habe es denen ermöglicht, quasi ihren ganzen Pornokram bei uns zu drehen. Also ich erinnere mich daran, wie Joko mal auf dem Rücken lag, ein Dildo im Mund hatte und Vivian Schmidt auf ihm geritten hat, auf den Dildo, also quasi immer sozusagen auf sein Gesicht. Und da war Joko, ich unterstelle ihm das jetzt, so begeistert von, dass er uns, The Other, ermöglicht hat, bei Joko und Klaas in der Show zu spielen. Und zwar nicht im Schrank oder irgendwas, sondern auf Richtig. Der Bühne.
Ja.
In der Woche nach Creator. Zack.
Ja, perfekt. Ne? Ja, da schließt sich der Kreis wieder. Ja, aber du warst in der Pornobranche tätig. Du hast ja, ich weiß nicht mehr genau, was du gemacht hast, aber ich glaube, du hast unter anderem Lena Nitro gemanagt. Kann das sein?
Also gemanagt will ich nicht, definitiv nicht sagen. Ich war PR-Manager.
Okay.
Das heißt, ich habe... Also eigentlich bin ich eingestellt worden als Online-Redakteur. So, das habe ich auch gemacht. Dann habe ich mich irgendwann gefragt, warum kümmert sich hier keiner darum, dass für die Mädels, oder Mädels sei schon, für die Damen, ja, Presse gemacht wird. Weil das ist ja so ein dankbares Thema, dass du eigentlich nur bei jedem anrufen musst und sagen, ich habe hier Vivian Schmidt, Interview für dich. So, habe ich gedacht, mache ich das mal. Und das ging natürlich direkt los. Jeder direkt RTL Extra jede Woche. So. Und dann habe ich das gemacht, habe immer die komplette Venus-Betreuung gemacht, also auf der Venus-Messe in Berlin und war dann halt der Typ, der die Mädels in die Presse gebracht hat. Dann hat man mir den Auftrag gegeben, Chefredakteur für Happy Weekends zu werden. Die Älteren kennen das.
Natürlich. Ich kenne das von meiner Zeit, ich habe ja noch Wehrdienst gemacht, da gab es die Happy Weekend auch.
Mein erster Kontakt mit Happy Weekend war, da war ich wahrscheinlich 12 und habe das in einem Baumhaus von älteren Jungs gefunden.
Ja. Was? Ja. So was kenne ich überhaupt nicht, solche Geschichten.
Was die Quatsch. Damit gemacht haben.
Pornografie in einem Baumhaus? Nein.
Genau.
Wie sich Biografien ähneln.
Ich sag mal, es war wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Ich war immer hinter den Kulissen, aber Porno war damals einfach Rock'n'Roll. Und die Verbindung, ja. Ich habe mit Backstreet Boys gefeiert, ich habe mit Bloodhound Gang gefeiert. Ich habe wirklich mit Rang und Namen, immer wenn MTV uns eingeladen hat, Junge, das waren die wildesten Zeiten. Und zwar auf allen Ebenen. Also so eine Venusmesse, wenn ich ein Buch schreibe, dann wird das explizit. So.
Das heißt also, das war schon, ich sag mal so, die Pornobranche, was man so aus den 70ern, 80ern hört, ne, schnauzbärtige Typen, die Frauenscheiße behandeln. Das war damals schon im Wandel, weil mittlerweile ist es ja völlig anders, weil durch Plattformen wie Pornhub und so weiter ist es ja ich will nicht sagen Mainstream geworden, aber die vermarkten sich selber, die verdienen damit Geld und es ist halt dieser Zwang, den man manchmal noch so im Hinterkopf hat aus der Schmuddelecke früher, das gibt's ja gar nicht mehr. Das ist damals, glaube ich, so sich gewandelt, würde ich mal sagen.
Absolut. Also wir hatten als Exklusivvertragspartner hatten wir Vivian Schmidt, Lena Nitro, Leonie Saint, später kamen noch ein, zwei andere dazu. Und bei uns im Haus saß auch Magma, da war Mia Magma, die kennt heute jeder als Mia Julia.
Auf Malle, ja?
Ja, genau. Und die waren alle, die waren angestellt, die haben ein fürstliches Gehalt bekommen und mussten genau 3 Tage alle 2 Monate einen Film drehen. Ansonsten haben sie Autogrammstunden gegeben, wofür sie extra bezahlt wurden. Also wirklich, dieses Leben, das hätte ich wirklich auch gerne gehabt. Und ich habe Conny mehrfach gesagt, nimm mich mal mit vor die Kamera. Stimmt nicht, habe ich nicht gesagt. Also, weil die Männer haben da nämlich wirklich die Arschkarte gezogen. Die Frauen werden für richtig geil bezahlt. Die Männer haben irgendwie da mal einen Huni in die Hand gedrückt bekommen. Wenn sie 3 Szenen am Tag haben, gab es vielleicht mal irgendwie 200 mit Glück. Aber ernsthaft, das ist ein Job, wo die Frauen einfach so unglaublich gut bezahlt wurden und die Männer das Nachsehen hatten. Und ich habe keine kennengelernt, die von irgendwem da ausgenutzt wurde. Allerdings bin ich auch sehr blauäugig vielleicht gewesen, weil ich das einfach alles total scheiße cool fand.
Ist denn die klassische Industrie durch diesen privaten Markt, den es ja gibt, irgendwie tot? Oder sind da so eklatante Unterschiede, dass der Markt weiter bestehen bleibt?
Ja, sie ist tot. Ja, also diese klassische, wir pressen eine DVD, das ist einfach kaum mehr. Es gibt noch einen großen Filmvertrieb, der bringt auch das Happy Weekend raus, für das ich übrigens immer noch schreibe.
Die gibt's noch, die Zeitschrift?
Ja, ganz genau. Ja, in der Tat. Also ich schreibe immer noch dafür, 2 Artikel im Monat.
Ah, okay.
Und freue mich da auch, die Kontakte weiterzuhalten. Genau.
Ich wusste nicht, dass es die noch gibt, das überrascht mich jetzt tatsächlich, weil der Printmarkt ja ziemlich tot ist und ich dachte halt, dass durchs Internet halt der Print-Pornomarkt komplett zusammengebrochen wäre.
Ich möchte da auch wieder eine These aufstellen und zwar, es gibt ja so, sag ich mal, Swinger-Portale und die werden natürlich viel von Männern frequentiert und dann die sich für ein Date anmelden und dann plötzlich Muffensausen kriegen, die dann nicht kommen, sag ich mal. Das haben alle Frauen haben geklagt, oh, ich wollte doch mit ein paar Männern irgendwie und die kamen alle nicht. Wenn du aber das Geld in die Hand nimmst, als Mann eine Anzeige zu schalten oder mit Foto und allem, da hast du schon so einen Aufwand betrieben, da gehst du zu dem Scheiß-Date. Das heißt, Print ist vielleicht da noch ein bisschen verlässlicher, wenn du es wirklich ernst meinst.
Klingt nach einer sehr guten These. Finde ich eine sehr gute These.
Also, alle jetzt Happy Weekend kaufen.
Ja, vielleicht. Ich muss drüber nachdenken.
Ich kann dir mal eine mitbringen.
Ja, gerne. Ja. Gerne, so mit Autogramm. Ja. Wie kommen wir jetzt von Porno wieder zurück zum Horrorpunk? Lena Nitro hat mal ein Video von euch, glaube ich, mitgespielt, wenn ich es richtig noch weiß.
Das war Leonie Saint.
Oh, okay, Entschuldigung.
Genau. Ja, aber das war auch super. Nein, ernsthaft. Und die ganzen Frauen waren wirklich auch cool. Es war Spaß, mit denen abzuhängen. Also unabhängig von dem, was sie gemacht haben, waren es coole Menschen. Und dass Leonie bei uns im Video mitgemacht hat, das war einfach schön. Da waren wir auch dankbar. Sie hat auch eine gute Figur gemacht und ja, und das war das Lovers Lane Video von 2007 gedreht. Und das ist unser meistgesehensten Video mit mittlerweile gefühlten 500.000 Klicks.
Geil. Ja. Sehr schön. Ihr spielt dieses Jahr noch in Wacken. Was passiert dieses Jahr noch? Neue Platte, neue Videos mit neuen Stars vielleicht oder alten Stars, die jetzt unter Kategorie MILF laufen. Was ist da tatsächlich? Was kommt in diesem Jahr noch von euch? Wie geht's weiter?
Das mit dem MILFs ist übrigens eine wirklich sehr gute Idee, die werde ich mal aufgreifen. ja, in der Tat sind wir gerade fertig. Unser Album ist im Mix, das Album. Und hier die Premiere. Es wird ganz klischeehaft Haunted heißen, weil wir einfach gesagt haben, jetzt Strip to the Bone, einfach nur Haunted, weil da so viel reininterpretierbar ist. Wie auch immer, you heard it first here.
Okay.
Ja. Es kommt am 12. Juni. Genau, es wird 2 bis 3 Videos geben. Ich würde sagen, ein bisschen klassischerer Punkrock wieder.
Okay, aber jetzt spielt er heute tatsächlich Unplugged. Das ist ja auch, macht ihr ja nicht so oft tatsächlich.
Also eigentlich machen wir es nur, weil der liebe Andi vom Pitcher uns so lange genervt hat, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wenn wir Plugged spielen, dann ist der Pitcher wirklich etwas klein. Aber Unplugged ist das super und es macht uns verdammt Spaß. Und wir spielen ja auch da mal ein paar Covers. Heute haben wir auch einen mir sehr wichtigen Song von einer ich kann es ja sagen, ihr hört ja heute Abend von Bad Religion. Wir covern zum ersten Mal Bad Religion. Ja, und da freue ich mich total drauf. Und die Ramones wie beim letzten Mal. Also wir haben da viel mehr Spielraum. Ja. Und ich kann bis kurz vorm Auftritt mit euch hier ungeschminkt sitzen.
Das ist total
und
geil.
Und Bier trinken.
Aber vor allem, scheiße.
Wie lange dauert das sonst?
Oh, die Schminkerei, ja, gute
Schminkerei
Frage.
Schminkerei eine gute Stunde. Ja, genau. Muss man auch noch einplanen.
Wird dir nicht lästig?
Nee, das gehört für mich absolut dazu. Jetzt ernsthaft, wir machen gerade ein Horror-Hörspiel. Es gibt Horror-Comics, es gibt Leute, die haben unsere Horror-Visagen tätowiert. Wer wird sich für uns... Also musikalisch fänden die Leute uns gut, aber wenn wir da hingehen mit Anzug oder irgendwas, das wird nicht funktionieren.
Ja gut, und ihr schminkt, wie Kiss, schminkt ihr euch auch selber, ne? Nach wie vor. Also ihr habt keine Visagistin.
Ganz am Anfang, ne? Hat meine Ex-Freundin, die war Visagistin, hat uns das ein bisschen beigebracht. Das ist jetzt aber, ja, wir machen das selber. Genau.
Ja, Unmasked und Unplugged im Pitcher. Ich bin gespannt, ich habe mein Gesangsbuch vergessen. Beim letzten Mal habt ihr ja Gesangsbücher verteilt. Ich habe es leider zu Hause stehen lassen, weil ich etwas in Eile war. Ja, ich bin gespannt. Und neues Album ist dann Album Nummer 6?
8.
8, okay.
Unfassbar.
Ja. Gott, weil ich weiß noch... auf Album Nummer 3 war, glaube ich, Anna von Rosenstolz mit dabei.
Genau.
Na?
Und das Lustige ist, sie hat jetzt auch was gesungen.
Ah.
Aber nur in einem Refrain mitgesungen für die weibliche Stimme. Also dementsprechend werden wir sehen, wie es funktioniert.
Okay, ja, ich bin gespannt drauf. Und auf Album Nummer 2 war auch ein alter Pitcher, ein Pitcher-Urgestein, Domi, auf dem Backcover mit drauf.
In der Tat hat einen super Zombie gemacht, der Domi.
Oh ja.
War richtig geil.
Ja. Richtig, nee, es war schon geil. Es ist total krass. Mir wird gerade bewusst, wie lange man sich schon kennt, Thorsten. Das ist echt krass, wie alt man geworden ist.
Ja gut, wir haben uns durch Sarge und Andy ja damals
genau, richtig
kennengelernt. Damals. Richtig, aber ich finde das total klasse, dass selbst, wo Sarge und Andy leider nicht mehr in der Band sind, aber das hat natürlich auch, wir sind ja freundschaftlich verbunden weiterhin, trotzdem, dass du und was weiß ich hier von Los Camarones und was ich weiß,
Gott,
Tommy
ey.
Und so, Gott. Dass die immer noch, wenn es die Zeit erlaubt, kommen. Und das ist wiederum so eine familiäre Bande, die mir sehr viel bedeutet. Auch mit Andy, Pitcher Andy und alles. Das geht mir ans Herz und deswegen machen wir den Scheiß auch weiter.
Ja, und weil Familie, du sagst es gerade, Familie ist, würde ich sagen, wir entlassen den Thorsten jetzt, denn die haben gleich den Gig. Weil ich weiß, ihr hört den Podcast irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, wann auch immer. Wir nehmen das gerade unmittelbar vor dem Gig auf und hier sind, glaube ich, 3 Milliarden Menschen, denen Thorsten noch Hallo sagen möchte.
Ja, in der Tat.
So und
besonders meine Jungs wollen jetzt langsam, glaube ich, sich mal irgendwie ein paar andere Klamotten anziehen. Aber ich möchte...
Okay, dann sag uns aber noch schnell, weil wir haben ja zu diesem Podcast eine Playlist, wo jeder unserer Gäste 5 seiner Lieblingssongs sagen kann. Wenn du jetzt aus dem Stegreif 5 Songs sagen kannst, nehmen wir die direkt, sonst schreib mir noch eine Nachricht hinterher.
Okay, warte. Aktuell, also so...
5 All-Time-Favorite-Songs, die du in der Playlist haben willst.
Okay, ja, aber ich hau einfach mal raus. Pass auf, das sind Kiss, Heavens on Fire.
Ja.
Das ist von Ramones garantiert irgendwas. Ich würde sagen, Sheena the Punk Rocker. Dann würde ich von den Ärzten wahrscheinlich alles nehmen, aber ich einige mich mal mit mir selber auf Schrei nach Liebe einfach mal. Habe ich Bad Religion schon gesagt? Nein, dann im Prinzip fast alles von Suffer bis Generator. Ich nehme einfach mal den Song Generator.
Mhm.
Dann würde ich wahrscheinlich noch... Warte, last but not least. Ich mache einfach mal Motley Crue, Shout at the Devil.
Geil, 5-mal richtig 5 Songs, die wir noch nicht in der Playlist haben. Das ist schon mal immer sehr gut. Thorsten, vielen Dank für die Plauderei.
Ah, ihr seid so lieb, vielen Dank. Das hat echt Spaß gemacht.
Wirklich. Du bist sehr lieb und... Deswegen, und wir haben unser Versprechen wahrgemacht. Wir werden es schaffen, jeden Monat einen Podcast rauszubringen, Claudia.
Das werden wir schaffen, ja. Wir wissen, ja doch. Wir werden
wir
es
hin.
Schaffen. Definitiv.
Viel Erfolg dabei.
Ja.
Danke.
Danke, und dann nimm jetzt dieses komische Bier, was du da stehen hast, weil die Kölsch lässt... Ja, aber gut, da werden wir uns auch fußballmäßig werden wir uns nie einig sein, denn Thorsten ist Borussia Mönchengladbach-Fan, ich bin Fortuna. Aber wir mögen uns trotzdem.
Ja, das tun wir in der Tat, weil du weißt ja auch, die Nummer 1 am Rhein sind wir.
Nein.
Die Nummer 1 am Bier kommt aus Köln.
Nein.
Und ich habe dich trotzdem echt lieb.
Ja, okay. Am Ende wurde viel gelogen. Vorher war alles echt. Vielen Dank. Thorsten, danke dir. Viel Spaß. Ich freue mich gleich auf euren Gig. Und Claudia.
Ja, Tobi.
Wir sehen uns gleich, nicht ganz vorne, ne?
Nicht ganz vorne, aber mittig.
Mittig.
Wir kriegen das hin.
Eben, alles klar. Gut. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Teilt uns, liked uns, verbreitet uns weiter. Hinterlasst uns Kommentare, vielleicht Wünsche an Gästen. Lemmy geht nicht mehr, aber fragt alles, schickt uns Vorschläge, wen wir fragen sollen. Und wir hören uns bald wieder. Besten
Tschüss.
Dank. Auf Wiedersehen.